Ich freue mich, heute Morgen das Wort Gottes verkündigen zu dürfen an diesem einmaligen Tag, dem Karfreitag, den wir feiern. Er war einmalig zur Zeit, als Jesus am Kreuz starb, und jedes Jahr erinnern wir uns an diesen Tag. Karfreitag heißt eigentlich Chara, oder wir hören es förmlich aus diesem Wort, die Klage steckt in diesem Tag. Klagen. Jesus ist am Kreuz und er steht für die Schuld der Menschen. Karfreitag ist zusammen mit Ostern der höchste Feiertag, den wir Christen feiern können. Es fällt uns einfacher, Weihnachten zu feiern und Pfingsten zu feiern, wo wir beschenkt werden, wo der Heilige Geist kommt. Mit Karfreitag tun wir uns immer etwas schwieriger. Trauer aushalten ist uns nicht so gegeben. Aber es ist gut, auch einmal Trauer auszuhalten, betroffen zu sein, nicht gleich von der Trauer zum Fest zu gehen, sondern zu sagen, ja, es war ein bitterer Tag. Natürlich war es ein großartiger Tag am Ende, aber erst eigentlich am Sonntag großartig, denn am Ende des Tages wurde Jesus ja ins Grab gelegt. Heute in dieser Predigt wollen wir über das Opfer von Jesus Christus nachdenken. Diese größte Liebestat, die je auf diesem Erdball geschehen ist. Und es ist ein Privileg, das Wort Gottes an diesem Tag zu verkündigen. Das Karfreitagsgeschehen als erster Schwerpunkt der Predigt und dann, was es bedeutet für die Familie Karfreitag, was die Auswirkungen sind dieses Tages. Denn Karfreitag hat Auswirkungen auf unser Leben. Der Titel, ich beginne mit einer Geschichte aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. 1862 war eine entscheidende Schlacht bei Fredericksburg. Der Kampf tobte, Gewehr- und Artilleriefeuer allenthalben, schrecklicher Lärm, Dutzende von Soldaten auf dem Schlachtfeld liegend, zum Teil tot, zum Teil verletzt, in ihrem Blut liegend. Von beiden Kriegsparteien, damals war noch klassische Kriegsführung, Armee gegen Armee, die einander gegenüber gestanden sind. Verzweifelte Schreie, röchelndes Sterben. Und da ist ein Soldat in der Mitte dieses Geschehens. Ihr seht dort das Denkmal, das ihm errichtet wurde, dieser Soldat Richard Kirkland. Er hält das Stöhnen und Schreien, er sitzt hinter einer Deckung. Er sieht und hört, was da geschieht, und er hält es nicht mehr aus in seiner Deckung. Und gegen den Willen seiner Vorgesetzten verlässt er seinen gedeckten Stand, geht auf das Schlachtfeld, um dort Verletzten, Sterbenden, Opferfreund oder Feind zu helfen, Wasser zu geben, eventuell besser zu lagern, Blut zu stillen, wenn möglich. Man erwartet, dass er in Bälde erschossen werden wird. Aber allmählich klingt der Schießlärm ab, verstummen Gewehr und Kanonenfeuer. Eine Gefechtspause tritt ein, Zeit, Verletzte und Tote zu bergen. Ein Mann hat dort für eine gewisse Zeit Frieden gebracht, damit den Verletzten, Sterbenden geholfen werden kann. Ein mutiger Mann. Ich denke, wir alle möchten so mutig sein und zur richtigen Zeit am richtigen Ort auch den Mut praktizieren dann. Aber dieses Bild, dieser Richard Kirkland, ist ja nur ein schwaches Abbild auf das, was Jesus Christus getan hat, an das, was wir heute denken. Gott, der im Himmel ist, er sieht das Elend, die Not, den Krieg, die Auseinandersetzungen, alles Schlechte, alles Üble, das hier auf dieser Welt geschieht. Er sieht es und er ist im Herzen betroffen, erschrocken. Und wir wissen es, alles Reden, alles Besänftigen nützt nichts. Die Menschen hören nicht auf Gott und sie fahren fort mit ihrem unseligen Tun. Und dann weiß Gott, oder hat er keine andere Lösung mehr, als dass er seinen Sohn Jesus Christus sagt, geh du auf diese Welt und bring du das Chaos auf dieser Welt in Ordnung, indem du für die Schuld dieser Welt stirbst. Jesus kommt auf die Welt, wirft sich in die Bresche, damit uns Menschen geholfen werden kann, damit wer sich an ihn klammert, nicht sterben muss, sondern leben kann. Im Gegensatz zu Kirkland kommt Jesus Christus um im feindlichen Feuer, um diese Sprache noch etwas zu gebrauchen. Unschuldig wird er ans Kreuz genagelt und bezahlt dort den Preis. Wir können es sagen, aber begreifen können wir es eigentlich nicht mit dem Verstand. Er bezahlt dort den Preis als Unschuldiger, Gottes Sohn, für die Schuld der ganzen Menschheit. Er stirbt, aber wer glaubt, erfährt Vergebung, bekommt ewiges Leben von Gott. Das ist nur eine schwache Analogie, aber wir haben verstanden, was es sagen sollte. Nun zum Predigttext, der dort bereits eingeblendet ist. Es ist aus Kolosser Kapitel 2, die Verse 13 und 14 im Rahmen dieser Serie. Schaue auf Christus. Und Gott hat euch mit ihm, mit Christus, lebendig gemacht, die ihr tot wart in der Sünde und in den Übertretungen oder in der Unbeschnittenheit, kann man sagen, von der sündigen Natur bestimmt, eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Soweit der Text aus Kolosser 2, 13 und 14. In Kolosser 1 schreibt Paulus, wie Jesus die Menschen durch seinen Tod am Kreuz mit Gott versöhnt hat. Kapitel 1. Gott versöhnt die Menschen durch den Tod Jesu am Kreuz von Golgatha. Kolosser 2, wir haben auch die Predigt bereits gehört, schreibt Paulus, was es für die Menschen bedeutet, die an Jesus Christus gläubig geworden sind. Und hier der Schwerpunkt, der Schuldbrief ist ans Kreuz genagelt. Und wer glaubt, der erhält Vergebung seiner Schuld. Und dafür braucht Paulus jetzt drei charakterisierende Begriffe, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Hören wir gut zu. Drei Begriffe. Er sagt, Paulus in Vers 12, haben wir nicht gelesen, aber wurde schon gelesen in vorgängigen Predigten. Wir sind mit Christus, diejenigen, die glauben, mit ihm mitbegraben. Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind mitbegraben. Sie sind gestorben. Und dann im selben Vers, den zweiten Teil, Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind mit ihm mit auferweckt. Und dann in Vers 13, wir haben es gelesen, und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht. Also mit begraben, mit auferweckt und mit ihm lebendig gemacht. Das sind die Charakteristika der Menschen, die an Jesus Christus glauben. Mit anderen Worten, durch den Glauben an den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz kommt der Mensch in Übereinstimmung mit Jesus. Er läuft quasi synchron, um diesen technischen Ausdruck zu benutzen. Er hat die gleiche Umdrehungszahl zum Beispiel. Oder man könnte auch sagen, er ist in Übereinstimmung mit Jesus. Wer an ihn glaubt, ist mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferweckt und mit lebendig gemacht. Das Vergangene ist bereinigt, die Schuld ist vergeben, der Schuldbrief ans Kreuz genagelt. Mit anderen Worten, die Rechnung ist bezahlt. Karfreitag und was Jesus für uns getan hat. Wir haben es schon gehört, ich möchte es noch etwas ausführen. Wir haben auch in der Einleitung von Rahel diese Gedanken schon mitbekommen. Der Tag, an dem Jesus von den römischen Soldaten ans Kreuz geschlagen wird. Es ist ein Einschnitt in die Weltgeschichte, ein Einschnitt, eine Zäsur in der Heilsgeschichte überhaupt. Am Kreuz, da wird abgerechnet. Der Preis für die Erlösung der Menschen wird bezahlt. Die Schuld der ganzen Menschheit, absolut unvorstellbar für uns, wird auf Jesus gelegt. Und er bezahlt mit seinem Leben, der Sohn Gottes, dieses fehlerlose Opfer bezahlt für die Schuld der ganzen Menschen. Kann mir in den Sinn, auch für alle Schuld, die in der Ukraine begangen wird, für alle Schuld in den Kriegen, die zurzeit über auf diesem Globus toben, in Tigray, in Jemen, in anderen Ländern, wo so viel Elend, Not und Tod und Mord geschieht. Jesus ist dafür gestorben und wer zu ihm kommt und um Vergebung bittet, dessen Herz wird reingemacht. Karfreitag war der schwärzeste Tag der Weltgeschichte. Die Sonne verlor ihren Schein. Nacht legte sich über das Geschehen. Und Jesus, er befiehlt seinen Geist in die Hände des Vaters. Der Tempel, 15 Meter hoch im Innenraum, der Vorhang zerreißt dort. Und damit sagt Gott, was Gott und den Menschen getrennt hat bis jetzt, ist zerrissen. Der Durchgang zu Gott ist frei. Der römische Hauptmann, verantwortlich für die Vollstreckung des Todesurteils, dem fällt er sich Schuppen von den Augen, als er Jesus am Kreuz sieht. Das muss eine ganz besondere Begegnung gewesen sein. Jesus am Kreuz. Er spricht diese Worte aus, die wir alle kennen, zum Teil jedenfalls. Und als Jesus dann sein Haupt zur Seite legt und seinen Geist in die Hände von Gott, dem Vater, gelegt hat, da sagt dieser gestellte Mann, der viele Menschen sterben gesehen hat und viele Menschen selber getötet hat, der sagt, dieser Mann, der war wirklich Gottes Sohn, das ist kein Zweifel. Dieser Jesus ist unschuldig. Und die Zuschauer, und es waren viele, als die Nacht fiel, sie schlagen sich an die Brust, ein Zeichen der Verzweiflung, der Klage, und sie rennen nach Hause. Gräber öffnen sich. Nach dem Tod von Jesus, sagt die Bibel, Gräber öffneten sich. Menschen stiegen aus den Gräbern, gingen nach Jerusalem. Ein Heer, darf ich es so sagen, ein Heer von Menschen, die im Alten Testament Gott die Treue gehalten haben, werden mit Jesus, dem Gestorbenen, aber jetzt schon, denn Jesus sagte dem Schächer, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Als Jesus gestorben ist, hat er dann die alttestamentlich Glaubenden mitgenommen in den Himmel, ein Triumphzug, nicht sichtbar, aber im Unsichtbaren geschehen. Und Matthäus sagte es so, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Am Kreuz hat Jesus Gewaltiges vollbracht, den Preis für die Schuld der ganzen Welt bezahlt. Aber nicht nur pauschal, sondern auch für dich und für mich, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. Der Schuldbrief, welcher auf meinen Namen ausgestellt war, wir haben es gehört vor 2 Wochen, wird von Gott zerrissen in dem Augenblick, an dem ich Jesus mein Vertrauen schenke. Jetzt sieht mich Gott als wiederhergestellt an. Er sieht mich fleckenlos und rein ohne Sünde durch Jesus Christus. Wisst ihr, die Hammerschläge, darf ich es so sagen, von Golgatha können bis heute gehört werden. Und er hört, dass dort Jesus für ihn ans Kreuz geschlagen wurde. Wer das wahrnimmt und sagt, Jesus, sei mir Sünder gnädig, der wird ein neuer Mensch. Der erlebt eine Wiedergeburt, Vergebung der Schuld. Und er geht hüpfend, dankend, jubelnd seinen Weg, weil er weiß, es stimmt, mir ist vergeben. Die Schuld getilgt. Dossiers. Die Bibel sagt, dass das Leben der Menschen im Himmel aufgeschrieben wird. Jeder Mensch ist bei Gott in der Kreide, aber jeder. Keiner tut Gutes, nicht einer, sagt das Wort Gottes. Niemand hat sich an seine Anweisungen, an seine Gebote im umfassenden Sinn gehalten. Jeder Mensch, darf ich es so sagen, ist im Innersten korrupt, missachtet Gottes Gebote, tut nicht, was Gott will, sondern achtet auf sein oder hört auf sein selbstsüchtiges Herz. Das hat uns vor Gott schuldig gemacht. Vor Gott sitzt jeder Mensch auf der Anklagebank. Gewogen, aber zu leicht empfunden, lesen wir im Buch Daniel. Vor Gott hat niemand ein Alibi. Gott kennt die verborgenen Gedanken unseres Herzens, die dunklen Flecken, die schwarzen Löcher. Vor Gott ist jeder Mensch ein Sünder. Schulden drücken, belasten, besonders wenn sie nicht getilgt werden können. Materieller Schaden kann ersetzt werden, kein Problem. Eine Beule am Auto kann ausgebeult werden, bezahlt werden. Aber Übervorteilung, Unbarmherzigkeit, Rufmord, Untreue, Lügen, ungezügelte Augenlust, Hinterhältigkeit, Heuchelei, Betrügereien, Feigheit, Ehebruch, sexuelle Zügellosigkeit, Verachtung von Menschen, nur eine Auswahl davon. In den Tiefen unseres Herzens, da geht es oft übel zu und her. Und was für eine Erleichterung, wenn einem Sträfling, einem Schuldner, der Eintrag im Register, im Strafregister gestrichen wird. Eintrag gestrichen, freigesprochen, unschuldig. Was für eine Erleichterung. Das ist es, was Jesus getan hat für dich und für mich, als er am Kreuz starb und du ihn in dein Herz eingeladen hast. Wenn wir keine Angst mehr vor Strafe und Tod, vor der Ewigkeit haben müssen, wenn wir wieder ruhig schlafen können, mit dieser Gewissheit im Herzen, ich habe Frieden mit Gott. Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Es ist vollbracht. Mir kam dann noch dieser Song in den Sinn, den afrikanische Sklaven in den USA gesungen haben. The old account was settled long ago. Dort sagt der Liederdichter, im Himmel gibt es ein Strafregister. Dort sind die Missetaten aller Menschen, auch von mir, aufgeführt. Aber meine Schuld ist vergeben. Der Eintrag gelöscht. Die Schuld wurde vor langer Zeit von Jesus übernommen. Am Kreuz hat er für mich das geforderte Lösegeld bezahlt. Als ich ihn auf den Knien um Vergebung bat, hat er meine Schuld getilgt. Mir ist vergeben. Der Schuldschein ist gelöscht. Tolles Lied. Ich komme zum zweiten Teil. Karfreitag und seine Auswirkungen auf unser Zuhause. Der Text. Ihr versteht diese Verknüpfung. Auf Christus schauen, Karfreitag und was es bedeutet. Jetzt habt ihr eine Zusammenfassung des Karfreitagsgeschehens und der Bedeutung gehört. Und jetzt, was das in deinem und meinem Leben auslösen darf, soll, kann. Und alles, was ihr tut, sagt nun Paulus, nachdem er diese Sätze gesprochen hat, in Kapitel 3 jetzt allerdings. Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, er spricht zu den Menschen, die mit begraben, mit auferstanden und mit lebendig gemacht worden sind, zu den Menschen, die mit Jesus synchronisiert sind. Er spricht nicht zu allen Menschen so, aber zu den Glaubenden spricht er jetzt, Paulus. Und er sagt ja, was ihr jetzt tut, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt dem Vater oder Gott dem Vater durch ihn. Was du tust im Leben, wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann tust du es jetzt für Jesus Christus. Und dann kommen diese Sätze, diese Hausordnung, wie sie auch heißt, oder die christliche Haustafel. Ihr Frauen kommt jetzt, oh, das ist ein schwieriger Satz. Den würde ich besser nicht sagen, aber es steht in der Bibel. Und wir glauben ja an die Bibel und haben hier natürlich unsere Fragen und unsere Einwände. Aber es ist Gottes Wort trotzdem. Lassen wir es stehen. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Das sagt er zu den Mitbegrabenen, Mitauferstandenen, mit ihm Lebenden. Und dann der andere Teil, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, kränkt eure Kinder nicht, dass sie nicht verzagen. dieser zweite Teil der Predigt, dieser Text, was jetzt Karfreitag in meinem Leben bedeutet und für Auswirkungen hat. Wisst ihr, das sind keine Empfehlungen. Paulus sagt nicht, wenn es so viel es möglich ist oder so viel ihr Kraft habt oder wenn ihr eine gute Laune habt, sondern er gibt Anweisungen. Er sagt, das tut. Anweisungen. Wie sich der Glaube an den Gottessohn auf das Familienleben auswirkt. Ihr wisst ja, Christen haben durch die Wiedergeburt den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit empfangen. Das Ego wurde entthront und Jesus hat Platz auf dem Lebensthron genommen. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Als ich auf den Knien Jesus um Vergebung meiner Schuld bat, vor über 50 Jahren, habe ich Vergebung empfangen, ein erleichtertes, neues, gereinigtes Herz. Und ich möchte sagen, von einem Tag auf den anderen hat sich meine Gesinnung total verändert. Jetzt regiere nicht mehr ich, der alte Mensch, sondern Christus, der mit ihm Auferstandene und mit ihm Lebende, regiert jetzt in meinem Herzen, in deinem Herzen, wenn du ein gläubiger Christ bist. Übrigens sagt das nicht nur Paulus, auch Petrus sagt Ähnliches. Er sagt den Christen, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat. Christus litt also für euch und hat euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen in seinen Fußstapfen. Also Christ sein, Jesus nachfolgen, hat durchaus auch eine Leidenskomponente, eine Opferkomponente, einen Kreuzesweg, ein das Kreuz auf sich nehmen und mit ihm gehen. Das sagt ja Jesus. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es ist nicht nur über Höhen wie Gazellen und alles happy und easy und Gott erfüllt mir alle Wünsche. Ein neuer Geist herrscht in mir. Weil Jesus durch seinen Geist in den Glaubenden lebt, sind sie in Gleichlauf mit ihm und er ist ihr Vorbild. Dieser Geist von Christus in dir und in mir, der uns zu diesem neuen Leben befähigt, ja geradezu drängt. Dieser Geist der Liebe Christi, die in dein, in unsere Herzen ausgegossen ist. Und darum handeln wir synchron mit Jesus. Darum, was ich tue oder was du tust, sagt Paulus, das tust du jetzt als erneuerter Mensch im Gedenken und im Dank an Jesus Christus. Dein Leben, dein Alltag, der Dienst im Haushalt, in der Wohnung, in der Küche, am Arbeitsplatz, auf der Baustelle, in der Werkstatt, im Office, wo immer du arbeitest, in der Landwirtschaft, im Stall. Du tust es für Jesus. Es mag langweilig sein, es mag bedrängend sein, es mag schweißtreibend sein. Und du sagst, Jesus lebt in mir und ich tue es für ihn. Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ich habe es gesagt, es wird zu glaubenden Menschen gesagt. Die Zeit fehlt, um das auszuführen, ist auch nicht nötig. Ich denke, wir ahnen und können nachvollziehen, was Paulus damit sagen will. Besonders, wenn er dann im nächsten Satz sagt, ihr Männer, liebet eure Frauen und kränkt sie nicht. Und wir wissen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Er hat die Gemeinde so sehr geliebt, dass er sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Ich habe es schon oft gesagt, auch hier auf der Kanzel. Ihr Männer, die ihr verheiratet seid, wäret ihr bereit, euer Leben für die Frau in die Bresche zu werfen? Wenn wir zu dem bereit wären, dann ist alles in Ordnung in unserer Ehe. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Wie lange Zeit hat die Kirche diese Worte vergessen oder nicht gepredigt? Und die Männer haben sich als Herren der Schöpfung aufgeführt und haben ihre Frau unterdrückt und sind ungnädig mit ihr umgegangen. Ich bin der Herr, das sagt die Bibel. Ich habe das Kommando in der Familie. Wir tun, was ich sage. Weit gefehlt. Ein Mann, der seine Familie und seine Frau liebt, der aus Liebe tut er das Beste für die ganze Familie. Und er ist bereit, den zweiten Kilometer zu gehen, zum Hemd noch den Rock zu geben und so weiter. Männer, sind das die Prägungen, die wir haben? Sind wir wirklich mit Christus mitlebendig gemacht? Oder bin ich noch der alte Christian, der immer noch sich einbildet, besser und stärker und tüchtiger zu sein und dessen Wort doch noch etwas mehr gilt als das Wort der Frau? Was uns Menschen und uns Männern im Besonderen ja immer doch sehr nahe ist. Und dann an die Kinder, schlicht und einfach. Kinder, gehorcht euren Eltern. Das ist ein Gebot der Bibel. Scheinbar haben wir Väter es oder können es besonders gut, zu streng oder zu hart zu sein mit den Kindern. Behandelt eure Kinder nicht zu streng, dass sie nicht entmutigt werden. Mit Christus im Gleichlauf, synchronisiert, mit Christus mit begraben, mit auferstanden, mit lebendig gemacht. Das zeichnet und das ist die Wirkung der Karfreitagsbotschaft auf das Leben des Vaters, der Mutter, des Mannes, der Frau, der Kinder. Paulus geht übrigens in Bezug auf das praktische Leben von Jesus nachfolgen noch weiter. Er sagt diesen Satz, den wir gar nicht hören wollen. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun, sagt er den Gläubigen im Korintherbrief. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen als Christen, sondern ihr tut Unrecht und übervorteilt und das unter Brüdern. Wir spüren hier eine Dimension des Glaubens, die uns zum Teil noch völlig fremd ist. Ich kämpfe noch gerne für mein Recht. Ich stehe gerne hin und sage, das stimmt nicht, so muss es sein. Ich lasse mich nicht gerne übervorteilen. Und die Bibel, Gottes Wort, sagt uns, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Genau das wurde ja Jesus oder geschah mit Jesus. Ihm wurde Unrecht getan und er hat sich nicht verteidigt, nicht gewehrt. Das geht weit über Ehe und Familie hinaus. Ist aber möglich, wenn wir mit Christus verbunden sind, im Gleichlauf, synchronisiert. Durch Christus kommt der Geist der Sanftmut in das Leben von Gottes Kindern. Der Geist der Sanftmut. Nicht der Geist des Übermutes, aber der Sanftmut. Der Geist, der bereit ist, auf Recht zu verzichten, auf Eigenes. Christen können dulden, wenn sie übergangen werden. Sie lassen das Recht bei Gott. Er wird einmal Recht schaffen. Ich muss mir nicht selber Recht schaffen, obschon ich es sehr gerne tue, mich verteidige und mir Recht schaffe. Da habe ich auch noch viel zu lernen. Das Leben der Christen zeigt, sie gehören nicht zu dieser Welt. Sie sind von einer anderen Welt. Sie sind im Himmel zu Hause, bei Gott. Dort herrschen ganz andere Gesetze als hier auf der Erde. Manchmal bin ich traurig, wenn ich erkenne, dass ich ein Stück weit, man soll sich immer zuerst auf sich zeigen, aber auch wenn ich manchmal Christen sehe, wie sie sich verhalten und ich den Eindruck habe, da regiert nur der alte Mensch. Der Nicht-Wiedergeborene, der Nicht-Erneuerte, der Nicht-Gestorbene, der Nicht-Auferstandene, der Nicht-mit-Christus-lebende Mensch regiert. Welcher Geist regiert in dir und in mir? Und Karfreitag, und ich habe gesagt, Chara, Klage, vielleicht ist es Zeit für mich und für dich, auch etwas über uns zu klagen und sagen, Herr, vergib uns, dass manchmal so wenig von diesem Geist von Christus, von diesem Geist des Karfreitags in uns zu sehen ist. Einige Schlussgedanken. Das soll so ein Bild sein, das darstellt, synchronisiert, zusammengebunden, die gleichen Schlaufen. Der durch Christus erneuerte Mensch ist vom Geist Christi erfüllt. Er liebt Jesus über alles und ist ihm zeitlebens dankbar für die Erlösung. Der erneuerte Mensch hat dann die Oberhand über die Sünde und Versuchung, wenn die Verbindung mit Jesus eng und fest ist. Darum besuchen wir jeden Sonntag den Gottesdienst, um uns zu Jesus zu nähern, um von ihm berührt und gestärkt zu werden. Ich gehe nicht Skifahren und mache keine Bergtour, weil ich dort nicht so gestärkt werde wie im Haus Gottes, wo Gott gegenwärtig ist, wo das Wort gepredigt wird, wo gebetet wird, wo ich die Gegenwart Jesu wahrnehme und mein Geist berührt und erneuert wird. Darum gehe ich in den Gottesdienst. Wir feiern Abendmahl. Wir essen den Leib und trinken das Blut Jesu symbolisch, machen uns mit Jesus eins, damit er in uns bestimmt und regiert. Wir werden das Abendmahl feiern. Es wird dir gebracht werden, denn Jesus gab den Jüngern den Kelch und das Brot. Er hat es ihnen gereicht. Und wenn wir das Abendmahl nehmen werden, sage ich dir, wisse, dass Jesus dir das Brot und den Kelch reicht und sagt, das habe ich für dich getan. Ich lese jeden Tag in der Bibel und bete, nicht weil es eine Pflicht ist, nicht weil es einem Grundkurs gelehrt wird, nicht weil es zum guten Ton eines Christen gehört. Ich tue das, weil ich jeden Tag mich neu mit Christus synchronisiere, mit ihm in Gleichlauf gebracht werden will. Meine Stärke liegt nicht in mir, sondern in Christus, der in mir lebt und sich durch mich und dich ausdrücken will. Das ist das Geheimnis des wiedergeborenen Menschen. Das soll dein Geheimnis sein. Vater, Mutter, Mann, Frau, junger Mann, junge Tochter. Wir wissen auch, dass das alte Ich keine Ruhe gibt und immer wieder versucht, am Thron Christi zu rütteln in meinem Herzen und Christus vom Thron zu stürzen und rasch selber wieder auf den Thron zu sitzen. Das passiert fast jeden Tag. Und dann gibt dir der Geist Gottes die Kraft zu sagen, halt, Ego, halt, Christian, nicht du bist auf dem Thron. Christus gehört auf den Thron deines Lebens, denn du bist mit ihm synchronisiert. Und er handelt durch seinen Geist durch dich. Wisst ihr, Karfreitag ist der beste Tag, um Jesus den Thron des Lebens wieder bewusst zu überlassen, ihn einzuladen, nicht nur als Retter. Alle wollen Jesus als Retter, jawohl, als der die Sünde vergibt. Aber wir wollen Jesus nicht nur als Retter, sondern als Herr in unserem Leben haben. Und Karfreitag ist die Möglichkeit, heute auch beim Abendmahl zu sagen, Herr Jesus, sitz du auf den Thron meines Lebens ganz neu und herrsche du über mich. Zinzendorf, dieses bekannte Zitat, das fast alle Christen auswendig können, als er Jesus am Kreuz sah, an einer Statue, hat dieses Bild zu ihm gesprochen, das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Amen.